Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 2. Februar 2011. Heute mit diesen Themen: Umbruchstimmung in Ägypten, ein Erlebnisbericht aus Kairo. Kein Geld für die Reitschule. Das Kulturzentrum gerät erneut unter politischen Beschuss. Lex Duvalier wird in Kraft gesetzt. Die Schweiz sperrt die Konten vom Ex-Diktator Haitis. Am Mikrofon ist Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die Kantonspolizei ermittelt im grössten Missbrauchsfall, den es im Kanton Bern je gegeben hat. Ein 54-jähriger Berner Sozialtherapeut hat gestanden, während Jahrzehnten Kinder und Pflegebedürftige sexuell missbraucht zu haben. Die Kantonspolizei hat bisher insgesamt 122 Opfer identifiziert. Gabriele Berger, Chefin der Spezialfahndung der Kantonspolizei, sagte an der gestrigen Medienkonferenz:
Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei diesem Fall um den größten Missbrauchsfall, mit dem wir je konfrontiert waren. Die Ermittlungen sind sehr aufwendig und auch für unsere Mitarbeitenden belastend. Hier und heute stehen aber die vielen Opfer und ihre Angehörigen im Mittelpunkt. Wir werden alles daran setzen, sie so rasch wie möglich zu informieren und versuchen, jegliche zusätzliche Belastung für sie zu vermeiden.
Der Sozialtherapeut war in den vergangenen 30 Jahren in insgesamt 9 Heimen angestellt, mehrheitlich im Kanton Bern, aber auch im Aargau, in Appenzell-Ausserrhoden und in Deutschland. An all diesen Orten kam es zu Übergriffen. Laut Tele Bern soll er von 2002 bis 2008 in der Nathalie-Stiftung in Gümligen gearbeitet und dort 20 Personen missbraucht haben. Schon 2003 gab es dort eine Ermittlung wegen sexuellem Missbrauch, allerdings nicht gegen ihn, sondern einen anderen Mann. Ein damals 13-jähriges Mädchen belastete aber auch ihn. Die Beweise reichten jedoch nicht aus, damit es zu einer Anklage kam. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Haft und ist geständig. Er bezeichnet sich selber als pädophil. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, unter anderem wegen sexueller Handlungen und Schändung von Kindern und Anstaltspfleglingen, laufen. Der größte Teil der Fälle ist jedoch verjährt. Laut der Kantonspolizei können nur noch 33 Fälle strafrechtlich verfolgt werden. Burgdorf soll als Standort der Berner Fachhochschule mittelfristig verschwinden. Wie die Berner Regierung soeben mitgeteilt hat, will sie die Berner Fachhochschule auf Bern und Biel konzentrieren. Sie muss laut Baudirektorin Barbara Eck-Rienzer und Erziehungsdirektor Bernhard Pulver attraktiver werden, um im Wettbewerb um Studierende zu punkten. Im Moment gibt es 24 Standorte der Berner Fachhochschule. Um auch den Austausch zwischen den verschiedenen Disziplinen zu fördern, sollen die Schulen räumlich weniger getrennt sein. Deshalb wird in Biel ein Campus gebaut. Dort sollen die Richtungen Technik und Informatik sowie Architektur, Holz und Bau unterrichtet werden. In Bern sollen vorerst die bestehenden Gebäude weiter benutzt werden. Dort werden Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit, soziale Arbeit und die verschiedenen Kunstsparten unterrichtet. Die Entscheidung über die Zukunft der Berner Fachhochschule liegt beim Grossen Rat. Er wird voraussichtlich nächstes Jahr darüber abstimmen. Der Campus in Biel soll im Jahr 2020 fertig sein. In Nordafrika und im Nahen Osten brodelt es. Soeben hat der Präsident von Jemen, Ali Abdallah Saleh, bekannt gegeben, dass er zurücktreten werde. Allerdings erst nach Ende seiner Amtszeit in 2013. Saleh ist seit über 30 Jahren an der Macht und wollte eigentlich eine Verfassungsänderung durchführen, welche ihm die Präsidentschaft auf Lebenszeit garantieren würde. Zudem wollte er seine Macht längerfristig seinem Sohn übergeben. Nach Protesten der Opposition und einer angekündigten Großdemonstration hat er nun seine Pläne geändert. Gestern demonstrierten Studenten im Sudan gegen das Regime von Omar al-Bashir. Erst gerade hatte sich der Südsudan in einer Abstimmung vom Norden losgesagt. Nun beginnt auch im arabisch-muslimisch dominierten Norden eine Bewegung für mehr Demokratie. Seit über 20 Jahren ist Omar al-Bashir an der Macht und unterdrückt jegliche Opposition. Gegen ihn gibt es einen Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag wegen Völkermords und Kriegsverbrechen. Regierungskritische Demonstrationen sind verboten. Nun haben sich Oppositionsgruppen zusammengeschlossen, um die Regierung herauszufordern. Im Moment demonstrieren allerdings nur lose organisierte Studenten. In Jordanien hat der herrschende König Abdullah II. Gestern die Regierung abgesetzt. Nach Protesten der Opposition sollen nun die Regierung ausgewechselt und Reformen getätigt werden. Letzten Monat ist es schon zu mehreren Protesten auf der Straße gekommen. In Syrien ist ein sogenannter Tag der Wut am Freitag angekündigt, wo Oppositionelle gegen die Diktatur von Bashar Assad demonstrieren wollen. In Tunesien, wo die beispiellose Protestwelle in der arabischen Welt ihren Anfang genommen hat, wurde gestern bekannt gegeben, dass Menschenrechtsverträge übernommen werden sollen. Die tunesische Übergangsregierung hat angekündigt, 4 internationalen Menschenrechtsabkommen beizutreten, worunter ein Zusatzprotokoll zur Internationalen Konvention gegen Folter. Ein längerer Bericht über die Situation in Ägypten gibt es gleich nach folgenden Meldungen. Heute Nachmittag um 13.30 Uhr findet wie jedes Jahr am ersten Mittwoch im Februar der Sirenenalarmtest statt. Zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr findet in Gebieten unterhalb von Staudämmen zudem ein Test des Wasseralarms statt. In der ganzen Schweiz werden 8.200 Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Sollten die Sirenen einmal unangekündigt ertönen, wird die Bevölkerung aufgefordert, Radio zu hören, den Anweisungen zu folgen und ihre Nachbarn zu informieren. Wir kommen noch zum Wetter. Heute kann sich trotz Hochnebel zuweilen die Sonne zeigen. Über der Hochnebeldecke von 1100 bis 1300 Metern herrscht vorwiegend sonniges Wetter. Die Temperaturen befinden sich nach wie vor unter dem Gefrierpunkt bei höchstens minus 2 Grad. Morgen Donnerstag beginnt der Tag wieder mit Hochnebel und einigen sonnigen Abschnitten. Im Laufe des Tages wird es allerdings zunehmend bewölkt und es kann zu einzelnen Schneefällen kommen. Es wird ein wenig wärmer, Höchsttemperatur 2 Grad. Übermorgen Freitag wird es wieder sonnig, trotz einigen Wolkenfeldern. Das Thermometer kann bis auf 5 Grad steigen. Auch am Wochenende wird es voraussichtlich sonnig und wärmer, bei Temperaturen von bis zu 8 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Mehrere Millionen Menschen haben gestern für einen Machtwechsel in Ägypten protestiert. Es gab friedliche Massenproteste in Kairo, Alexandria, Suez und anderen großen Städten des Landes. In der Nacht hat sich schließlich Präsident Hosni Mubarak zu Wort gemeldet und angekündigt, er werde im nächsten Herbst nicht mehr als Präsident kandidieren und er werde auf ägyptischem Boden sterben. Mit anderen Worten, er will weder das Land verlassen noch sofort zurücktreten, wie das die Demonstrierenden fordern. Im Moment harren immer noch viele Menschen auf dem Tahrirplatz in Kairo aus. Seit Tagen an den Protesten mit dabei ist der Berner Kulturmanager Ayman al-Nubi. Er ist in Kairo aufgewachsen und reiste für ein Kulturprojekt in seine Heimatstadt. Genau dann, als die Proteste begannen. Auf diesen Volksaufstand habe er lange gehofft, sagt Ayman al-Nubi. Nun ist er in einem Volkskomitee aktiv und hofft auf die Demokratisierung von Ägypten. Wir haben kurz vor der Sendung mit Ayman al-Nubi telefoniert und ihn gefragt, wie die Leute auf die Ankündigung von Präsident Mubarak reagiert haben.
Die Reaktion war klar für die Leute, dass sie schon Fernsehen gesehen, niemand hat das akzeptiert und scheinbar, dass Präsident Mubarak hat die Nachricht oder die Leute nicht verstanden und es war klar, dass die Leute wollen das nicht und sie wollen Mubarak einfach gehen und die Leute haben sich entschieden, sie bleiben auf dem Tahrirplatz bis der letzte Tag von Mubarak.
Ayman El-Noubi, Sie haben den Beginn der Proteste gegen das Regime von Mubarak miterlebt und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass Sie schon länger auf so etwas gehofft haben. Warum?
Mubarak-Politik habe ich auch schon gespürt. Zum Beispiel die Kulturgelder, sie gehen nur zum Mubarak oder die Ministeriumleute. Wir können nicht so viel machen, wir können auch nicht so viel sagen. Habe ich einen Kurzfilm produziert und das Kurzfilm war auch gesperrt von der Regierung, weil hat das Thema Islamisten und Burka. Und Korruption, das war täglich, kann man nichts machen, ohne Schwarzgelder zu geben.
Sie beteiligen sich nun auch an den Protesten in Ägypten und Sie sind in einem sogenannten Volkskomitee aktiv, haben Sie mir gesagt. Was genau, ist das ja. genau? Was tun Sie da?
Volkskomitee hat sich gegründet vor ein paar Tagen, ganz am Anfang. Das war eigentlich für Straßensicherheit. Und dann die Volkskomitee, sie haben mit dem Militär gearbeitet, das Sicherheit innerhalb von Tahrir Platz zu machen und heute haben wir gegründet, die Mehrsprachigkeiten zu nutzen und wir haben die Pressvolkskomitee gegründet und das Fremdpress zu helfen, dass sie können jede Person übersetzen für die Fremdmedien. Das ist genau die Rolle vom Volkskomitee und das ist in Zusammenarbeit mit dem Militär zusammen.
Man konnte lesen, dass die ägyptische Armee, das Militär, sich eigentlich auf die Seite der protestierenden Bevölkerung geschlagen hat. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht denn die Rolle des Militärs bei den momentanen Protesten in Kairo aus?
Die ägyptische Bevölkerung hat vertraut Militär schon länger, weil auch kann man nicht vergessen, dass eigentlich die demokratische ägyptische Republik ist eigentlich eine Militärrevolution. Jeder Haus oder jede Wohnung in Ägypten hat man im Militär was zu tun. Und die Militärverfassungsherr eigentlich zur Sicherheit von Bevölkerung. Und Militär kann nicht Aggressionen oder beginnen mit der Bevölkerung, mit der ägyptischen Bevölkerung. Und die Leute, sie trauen sich und sie trauen Militär mehr als 100%. Ich war auch am Freitag da, wenn Militär gekommen ist und das war wie ein Party im Tahrirplatz, wenn Militär wirklich gekommen ist.
Ayman El-Noubi in Kairo, wir telefonieren jetzt zusammen über eine Festnetzleitung. Wie sieht es denn aus mit der Kommunikation generell? Eben Mobiltelefone, Internet, was geht da noch?
Internet gibt es kein, aber Mobiltelefone funktioniert nicht fleißig, aber funktioniert ab und zu. SMS-Funktion funktioniert überhaupt nicht.
Gestern trafen sich auf dem Tahrirplatz in Kairo über 2 Millionen Menschen und Sie waren einer davon. Können Sie beschreiben, was das dort für eine Stimmung war?
Stimmung, es ist eine Fiesta. Die Stimmung, die Leute singen und es gibt auch bis heute Humor in ganzen Situationen. Ich habe ein Schild gesehen, das geschrieben hat: Bitte geh hin, mein Hand tut weh. Die Leute, die nehmen das mit Humor, sie singen, sie schreien. Die Stimmung ist sehr, sehr friedlich.
Wird das so sein, dass diese 2 Millionen Menschen so lange auf diesem Platz bleiben, bis Mubarak geht?
Eigentlich, die Leute haben nichts mehr zu tun. Nichts ist offen. Es gibt kein Business mehr, es gibt keine Banken mehr, es ist auch alle Leute, alle Angestellten, die arbeiten nicht mehr und sie haben nicht außer demonstrieren. Wir wollen Demokratie, wir wollen verschiedene Parteienregierung, wir wollen, dass jede Stimme zählt. Wir wollen kein Islamisten, wir wollen kein NDP, wir wollen kein Baradei, wir wollen kein Ahmed Zuel, wir wollen alle Leute, dass Demokratie leben und erleben und die Stimme geben und unsere Richtung klar zu machen.
sagt Ayman al-Nubi, der Berner Kulturschaffende, der im Moment in seiner Heimatstadt Kairo weilt. Der Volksaufstand in der arabischen Welt wird uns auch in den nächsten Tagen beschäftigen. Mehr dazu morgen wieder im Rabe Info um 11.
95,6 Rabe Info.
Kein Geld für die Reitschule, so die Ansage der Städtischen Kommission für Soziales, Bildung und Kultur. Sie schlägt dem Stadtrat vor, die Subventionen an das Kulturzentrum abzulehnen. Denn für die Kommission erfüllt die Reitschule nicht genügend Auflagen, um die Subventionen zu erhalten. Für die Ratslinke ist hingegen klar, die Reitschule-Gegner suchen einen neuen Vorwand, um das Kulturzentrum zu schließen. Cheyenne Mackay wollte herausfinden, was eigentlich los ist.
Der Entscheid, dem Stadtrat zu empfehlen, die Subventionen für die Reitschule nicht zu genehmigen, fiel knapp aus. Die Mehrheit der Kommission findet jedoch, dass der Leistungsvertrag der Reitschule nicht ausreiche und ihr deshalb kein Geld zustehe. Kommissionspräsident Martin Schneider von der BDP zum Entscheid der SBK.
Die Gründe sind einerseits, dass der Vertrag noch gar nicht vorgelegen hat der Kommission, der definitive, der auch von der Vollversammlung getragen worden wäre. Und dazu war die Kommissionsmeinung, dass einige Punkte der Motion Moscha betreffend der Sicherheit noch nicht eingehalten worden sind und die in diesem Vertrag eingearbeitet werden sollen.
Wie kann man denn wissen, dass die fehlen, wenn der Vertrag nicht vorliegt?
Es gibt verschiedene Versionen, die schon vorliegen, aber die definitive, endgültige, die liegt noch nicht vor.
Was genau gehört denn für die SBK unbedingt in seinen Vertrag, der in den bisherigen Versionen noch fehlt?
Das unterliegt Kommissionsgeheimnis. Weitere Auskünfte, das ist wichtig, auch das zu wahren. Deshalb es geht vor allem um die Themen in der Motion Moscha, die ja öffentlich sind.
Diese sogenannte Motion Moscha wurde vor 2 Jahren eingereicht und fordert von der Reitschule verschiedene Dinge. Zum Beispiel verbindliche Strukturen und Ansprechpersonen oder einen permanenten Sicherheitsdienst. Zudem will sie, dass das Kulturzentrum bei Kundgebungen in der Stadt Bern das Eingangstor schließt. Die Motion wurde überwiesen und die Stadt hat sich somit verpflichtet, diese umzusetzen. Linke Parteien wie das Grüne Bündnis oder die JA sind der Meinung, dass dies geschehen ist. Sie verstehen deshalb nicht, warum die SBK der Reitschule keine Subventionen mehr geben will. Rahel Ruch von den Jungen Alternativen.
Das sind Dinge, die nicht im Leistungsvertrag festgeschrieben werden müssen, sondern die mit der Reitschule ausgehandelt werden müssen. Das hat die Stadt gemacht. Es gibt ja immer wieder Gespräche mit der Reitschule, mit verbindlichen Ansprechpersonen. Diese Motion ist erfüllt und es gibt keinen Grund jetzt der Reitschule, diese Subventionen, die eigentlich nur die Miete sind, die Reitschule bezahlen muss, abzudrehen.
Die Stadträtin sieht in dem Entscheid der Kommission einen Angriff auf die Reitschule. Das sei besonders unverständlich, weil bei der letzten Abstimmung über die Reitschule mehr als 68% der Stimmberechtigten für den Erhalt des Kulturzentrums gestimmt haben. Würde der Stadtrat der Empfehlung der Kommission folgen und der Reitschule keine Subventionen mehr zugestehen, hätte das, laut Rahel Ruch von der JA, gravierende Folgen für das Kulturzentrum.
Weil dann die Reitschule quasi die Miete nicht mehr bezahlen könnte, weil das ja über diese Subventionen läuft. Das sind im Übrigen nicht irgendwie Millionenbeträge, es geht um 380.000 Franken. Und dann müsste man sich schon überlegen, ob die Reitschule weiter so bestehen kann, wie es sie jetzt gibt, ob man dann das Gebäude wieder besetzen muss oder wie es weitergehen soll.
Der Präsident der Kommission für Soziales, Bildung und Kultur SBK Martin Schneider betont, dass es nicht darum gehe, die Reitschule anzugreifen. Man akzeptiere lediglich den vorgelegten Leistungsvertrag nicht.
Es geht nicht um eine Ablehnung der Reitschule, sondern um eine Rückweisung des Vertrags, weil noch nicht alles klar ist.
Wenn der Stadtrat dieser Empfehlung folgen würde, was wären die Konsequenzen für den Kulturbetrieb der Reitschule?
Dass man den Vertrag nochmals behandeln muss und anschauen muss, weil beginnen tut er ja auf Anfang 2012.
Also es gibt noch eine Möglichkeit, dass das dann mit einem neuen Vertrag oder überarbeitenden Vertrag, dass das trotzdem noch zustande kommen würde.
Das ist die Idee, dass das zustande kommt. Das ist ja auch die Volksmeinung. Und grundsätzlich sind die Subventionen berechtigt und wichtig.
Ob die Reitschule die Subventionen erhält oder nicht, entscheidet letztendlich der Stadtrat. Stadträtin Rahel Ruch will bei dieser Abstimmung aber nicht auf die Empfehlung der SPK hören.
Es ist auf jeden Fall klar, dass es nichts nützt, dass es unsinnig ist. Ich denke, es muss jetzt darum gehen, bei allen Parteien anzuklopfen und ihnen zu erklären, dass das nicht geht und dass sie so die Reitschule zerstören.
Die Berner Stadträtinnen und Stadträte stimmen am 3. März darüber ab, ob sie den Leistungsvertrag mit der Reitschule genehmigen und ob das Kulturzentrum weiterhin Subventionen erhält.
Rabe Info 95,6.
Kaum in Kraft gesetzt, kommt die neue Lex Duvalier auch schon zur Anwendung. Das neue Gesetz regelt den Umgang mit Potentatengeldern. Es ermöglicht der Schweiz, Bankkonten von ausländischen Diktatoren zu blockieren. Ausgearbeitet wurde es wegen dem haitianischen Ex-Diktator Jean-Claude Duvalier. Dieser deponierte sein illegal erworbenes Vermögen auf Schweizer Banken. Der Schweiz aber waren die Hände gebunden. Sie konnte das Geld weder längerfristig sperren noch der haitianischen Bevölkerung zurückgeben. Das soll sich mit der Lex Duvalier nun ändern, Wilma Rall berichtet.
Wie der Name ja schon sagt, ist die Lex Duvalier ganz auf den haitianischen Ex-Diktator Jean-Claude Duvalier zugeschnitten. Die illegal erworbenen Gelder von Duvalier liegen seit dem Sturz des Diktators vor über 20 Jahren unangetastet auf Schweizer Bankkonten. Sie aber an die haitianische Bevölkerung zurückzugeben, war bisher nicht möglich. Und deshalb wurde nun eben die Lex Duvalier ausgearbeitet, sagt Adrian Vollberger, Sprecher vom Eidgenössischen Außendepartement EDA.
Der Grund war, dass wir mit den bestehenden Rechtsmitteln nicht weitergekommen sind in diesem Fall. Man konnte die Gelder weiterhin blockieren, aber weiter ging es nicht. Man hat darum sich nun eine gesetzliche Grundlage geschaffen, die es ermöglicht, die Gelder weiterhin zu blockieren und nach Möglichkeit dann in einem nächsten Schritt zu konfiszieren und zurückzugeben an die Bevölkerung von Haiti.
Bisher war es so, dass die Staaten ein Rechtshilfegesuch an die Schweiz richten mussten, um ihr Geld zurückzuerhalten. Ein solches Gesuch können aber nur Länder stellen, die ein funktionierendes Rechtssystem haben. Haiti beispielsweise hat das nicht. Und genau dort kommt nun eben die Lex Duvalier ins Spiel.
Das neue Gesetz greift, wenn eben der Staat, der betroffene Staat, jetzt Haiti beispielsweise, kein Strafverfahren gegen einen Potentat durchführen kann. Nicht? Also dieses Gesetz ermöglicht eben die Blockierung von Potentatengeldern und die Konfiszierung und die Rückgabe, auch wenn ein Strafverfahren nicht zu einer Verurteilung dieses betroffenen Potentaten führt.
Die Lex Duvalier hat international viel Lob geerntet. Es wird als wichtiger Schritt gewertet hin zu einem sauberen Finanzplatz Schweiz. Nichtregierungsorganisationen wie die Erklärung von Bern aber bleiben skeptisch. Sie bemängeln, dass das Gesetz große Lücken habe. Die Lex Duvalier könne zum Beispiel nicht verhindern, dass Potentaten ihre Gelder weiterhin auf Schweizer Konten deponieren. Das zeige das Beispiel vom gestürzten tunesischen Präsidenten Ben Ali oder von Laurent Gbagbo, der sich in der Elfenbeinküste widerrechtlich an die Macht klammere. Adrian Vollberger vom EDA verweist in diesem Zusammenhang auf die zahlreichen Kontrollmechanismen der Banken.
Ja, aufgrund der Geldwäschereigesetzgebung sind die Finanzinstitute verpflichtet, die wirtschaftlich Befugten von Geldern zu identifizieren. Das heißt, Know Your Customer Prinzip, das ist in der Schweiz, wird das rigoros angewendet. Also die Banken sind von Anfang an, wenn sie Vermögen erhalten und gerade wenn es Vermögen von sogenannten Potentaten sind, also politisch exponierten Persönlichkeiten, sind sie verpflichtet, in verstärktem Maße Sorgfaltspflichten anzuwenden. Das heißt, sie müssen schauen, ob da allenfalls Verdachtsmomente auftauchen, die eben darauf hinweisen, dass solche Gelder illegal erworben sind. Und wenn diese Verdachtsmomente bestehen, dann müssen sie dies melden, und zwar an die Meldestelle für Geldwäscherei.
Die neue Lex Duvalier wurde vom Parlament im Eilverfahren durchgewunken und in Kraft gesetzt. Sie soll verhindern, dass nochmal das Gleiche passiert wie beim ehemaligen Diktator vom Kongo, Mobutu Sese Seko. Auch dieser hatte mehrere Millionen Franken auf Schweizer Bankkonten deponiert. Und wegen der fehlenden Rechtsgrundlage konnte die Schweiz diese Gelder nicht an die Demokratische Republik Kongo zurückgeben, sondern musste sie den Erben Mobutus aushändigen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 2. Februar 2011. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion waren Wilma Rall und Cheyenne Mackay. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.